Ich denke, heute Morgen möchte ich zuerst, bevor wir zu Kapitel 4, Vers 14 kommen, zweierlei mit Ihnen besprechen, zweierlei erklären. Einmal, wie kann man seine eigene Freizeit zu Hause haben? Ich habe mal auf einer Heiligungskonferenz auf St. Krishna gesprochen. Das ist eine sehr große Konferenz, eine schöne Sache, aus der Erweckungszeit hervorgegangen. Und da habe ich dann auch über die Frage gesprochen, mal, wie kann man seine eigene Heiligungskonferenz zu Hause haben? Denn es ist ja so, wir erleben auf solchen Tagungen oder in solchen Freizeiten oder Konferenzen gewissermaßen, wie man das nennt, Taborshöhe, nicht wahr? Es ist schön, Gottes Wort zu hören, wir singen miteinander, wir sind zum großen Teil unter Gleichgesinnten. Das ist nicht immer so. Manchmal gibt es auf Freizeiten auch harte Diskussionen, wie ist es nun wirklich und so weiter. Aber oft ist es doch wirklich eine gute Einmütigkeit und das tröstet uns, weil wir doch im Alltag des Lebens so viel Meinungsverschiedenheit antreffen. Und das bemüht uns so sehr. Wir kommen nicht immer selbst damit fertig. Dann wünschen wir uns diese Atmosphäre zu Hause, nicht wahr? Das kam auch in der Gebetsgemeinschaft heute Morgen zum Ausdruck. Wie kann es weitergehen? Eines müssen wir wissen. Gott hat nicht versprochen, immer dieselbe Atmosphäre uns zu garantieren. Das müssen wir erkennen. Wir müssen wissen, dass die Sonne einmal scheint und einmal tost es und stürmt es. Das ist nun einmal so, bis wir ankommen. Das Paradies, das Ausgeglichene, das Heil, im vollkommenen Maße haben wir einfach nicht, bis Jesus kommt. Das ist nicht unser Los. Solche Konferenzen, solche Freizeiten, solche Tagungen, wie immer sie genannt werden, sind Einlagen, sie sind Zeiten, in denen Gott uns einen Vorschmack des Himmels schmecken lässt. Das tröstet uns und macht uns Mut. Aber jetzt müssen wir wissen, wie oder wo ist die Verbindung zwischen heute und Donnerstag? Entschuldigung, Freitag sollte ich lieber sagen. Ja. Morgen ist der letzte Tag, da zehren wir vielleicht noch im Gedächtnis und die Emotionen sind noch irgendwie nachträglich davon bestimmt. Aber Freitag wird es wohl darauf ankommen, nicht? Und Samstag? Wo liegt hier die Verbindung? Wir müssen erkennen, dass wir nicht von dem leben, nur das wir erlebt haben. Erwarten Sie nicht jetzt oder versuchen Sie jetzt nicht, Ihre Gemütsverfassung beizubehalten irgendwie. Das werden Sie nicht tun können. Das wird Ihnen nicht gelingen. Wenn Sie der Fahrer sind im Auto, dann werden Sie das bald verlieren, wenn da jemand sich nicht so ganz so benimmt auf der Straße, wie Sie das gern hätten. Dann ist schon aus, nicht wahr? Vorbei. Ich kenne das. Da kommt jemand mit einer Geschwindigkeit hinter einem her, man ist gerade dabei zu überholen. Lichthub ist heute nicht mehr so in, das hat sich irgendwie auch in den Gerichtssälen schon herumgesprochen, das geht nicht. Aber irgendwie macht man sich doch bemerkbar, man spürt, der drängt, ja? Man sieht ihn nicht, man kennt ihn nicht, aber man weiß sehr wohl durch sein Verhalten, er hat einige Emotionen und diese irgendwie übertragen sie sich auf mich. Da ist eine Sympathie-Vibration oder wie ich das nennen soll, beim Klavier kennt man das in der Musik. Man schlägt einen Ton, dann schwingen andere Saiten mit. Wovon leben wir denn eigentlich? Wir leben vom Herrn. Der Herr ist unser Leben und er war es, von dem wir in diesen Tagen lebten. Wir lebten nicht von einer Stimmung, nicht von einem Redner, nicht von den gleichgesinnten Teilnehmern, die es uns leichter machten. Wir lebten vom Herrn, das müssen wir erkennen. Wenn Sie Freitag und Samstag weitergehen wollen mit dem Herrn, dann müssen Sie heute, jetzt in der Freizeit lernen, wie das gemacht wird. Das lernen viele Leute nicht auf Freizeiten. Das hätte man eigentlich schon früher sagen sollen. Wir haben in diesen Tagen an die Jünger gedacht, die ja versagten, da in der Nacht, als Jesus auf dem Wasser lief, als der Sturm da war. Sie haben ihn nicht erkannt, weil ihre Herzen über den Broten insensibel wurden, heißt es. Das heißt, irgendwie werden wir es lernen müssen, wenn die Sonne scheint, dann zu leben, sodass wir auch weiterleben können, wenn der Sturm tost. Die Art und Weise, wie wir leben, ist immer dieselbe, ob die Sonne scheint oder ob die Nacht da ist und der Sturm da ist. Wir können in der Tat lernen, wie man bewahrt bleibt in der Versuchung, in der Anfechtung. Das können wir in guten Zeiten tun. Wir müssen nicht die Strapazen als Umwelt haben, um zu üben, wie man in solcher Situation lernt. Wenn Soldaten üben, dann brauchen sie eigentlich keine Kriegssituation, um zu üben, wie man einen Krieg führt, wie man einen Angriff macht, wie man sich verteidigt und so weiter. Das habe ich durchgemacht. Das kann man lernen in Friedenszeiten, das tut man auch. Man hat Manöver. Was können wir tun? Ich möchte ganz kurz einige ganz praktische Hilfen geben, wie man mit Jesus lebt. Erstens, das ist klar, das ist uns allen klar, nur, wie einige Gottesmänner bereits festgehalten haben, es gehört mit zum Schwersten, obwohl es vielleicht das Einfachste für alle Christen sein mag. Und das ist die Bibel, Gottes Wort. Wir wissen alle, dass wir die Bibel lesen sollen. Aber wir tun es oft nicht. Es muss dazu kommen, heute, am Mittwoch, heute muss es dazu kommen, dass ich die Bibel lese. Verlassen Sie sich jetzt nicht auf die Auslegung heute Morgen. Sie müssen die Bibel aufschlagen. Sie haben das vielleicht schon getan. Wenn Sie das nicht getan haben, dann tun Sie das heute. Lernen Sie, in der Bibel zu lesen. Wie liest man? Manchmal liest man einige Verse, das ist genug, und man denkt darüber nach. Da ist so viel in diesen Versen, man hat so viel da zu kauen, das ist richtiges Schwarzbrot, Pumpernickel. Aber dann ist es gut, trotz dessen mal ein ganzes Kapitel in einem durchzulesen oder gar ein ganzes Buch. Das brauchen wir, denn wir brauchen den Überblick, damit wir die einzelnen Teile immer wieder in Perspektive setzen können, in den Zusammenhang bringen können. Es braucht beide Arten des Bibellesens. Einige Verse, vielleicht aus der Losung, vielleicht fortsetzend. Es ist überhaupt gut, eine gute Sache, fortsetzend zu lesen, fortlaufend zu lesen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich glaube nicht, dass es gut ist, sich einen Plan zu machen. Ich weiß, das wird oft gesagt. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist. Es bringt uns unter Zwang und es entspricht einfach nicht unserem Wesen. So lebt man nicht in dieser Welt. Man plant nicht, jetzt werde ich heute 3 Scheiben Brot essen. Man isst, bis man satt ist. Manchmal werde ich gefragt, ja, was willst du noch essen? Ja, ich weiß nicht, wie viel. Ja. Beim Essen bin ich einfach ein Kurzsichtiger. Ich esse von Moment zu Moment und wenn ich satt bin, bin ich satt. Natürlich, was auf dem Teller ist, man muss ein bisschen vorausschauen, das ist klar. Aber mein Magen ist einfach nicht ein weitsichtiger. Vielleicht bin ich auch deswegen im geistlichen Sohn, ich weiß nicht. Manchmal habe ich mir schon vorgenommen, so und so viel zu lesen. Ich habe eine Zeit lang 30 Kapitel pro Tag gelesen, das habe ich aber nicht lange durchgehalten. Es war aber gut. einmal sich richtig hinzusetzen und eine Strecke zu lesen. Also lesen, darüber nachsinnen, das ist klar. Bibel. Das zweite ist das Beten, das Gebet. Die zwei sind die zwei Geheimnisse des geistlichen Lebens. Gottes Wort und das Gebet. Die Bibel und das Beten, wenn Sie die B haben wollen. Das heißt, Gott spricht zu uns in seinem Wort und wir sprechen zu ihm. Das ist der Verkehr mit Gott. Er spricht zu uns in seinem Wort, mit seinem Wort und wir sprechen zu ihm. Gebet ist übrigens nicht, wie man oft sagt, eine Zweibahnstraße. Gebet ist nur eine Einbahnstraße. Beten per Definition ist das Sprechen zu einem Gott. Wahres Beten ist das echte Sprechen von Herzen zum wahren Gott. Aber Beten überhaupt ist einfach das Reden zu einem Gott, nur in eine Richtung. Ob der Gott spricht oder nicht, ich spreche zu ihm. Die Zweibahnstraße in der Gemeinschaft mit Gott ergibt sich über Gottes Wort und dem Gebet, ja. Aber nicht im Gebet allein. Da spreche nur ich, nicht Gott. Während des Betens kann ich erinnert werden an das, was er gesagt hat. Ich kann auch zitieren, was er sagte. Oder während des Bibellesens kann ich beten. Ja? Dann geschieht dort eine Zweibahnstraße, das ist klar. Aber nicht das Beten selbst ist eine Zweibahnstraße. Man muss das auseinanderhalten. Sonst kann man in die Mystik verfallen, in die Ungesunde. Wo man in seinem Gemüt meint, da Gott erleben zu können. Das hat man in der Christenheit oft tun wollen. Heute will man das noch. Mit gewissen Hilfen will man da Gott unmittelbar erleben. So geht das nicht. Beten ist das Reden zu einem Gott und das ist schwer. Warum? Weil keiner antwortet. Nur ich spreche, das ist ein Monolog und das ist schwer, einen Monolog zu führen. Sie müssen sich dazu setzen, Sie müssen sich dazu bemühen. Eine halbe Stunde ist nicht zu lange, aber versuchen Sie es wenigstens mal 15 Minuten durchzuhalten. Lernen Sie einfach, durchzureden zu Gott. Ja, was soll ich sagen? Beginnen Sie mit dem Vaterunser. Und machen Sie aus jeder Zeile einen kleinen Absatz. Sprechen Sie mehr darüber als das, was da ist. Geheiligt werde dein Name zum Beispiel. Bei mir, in meiner Umwelt, lass deinen Namen heilig gehalten werden. Ja? Lass Menschen verstehen, dass er ein besonderer Name ist. Sprechen Sie darüber mit ihrem Gott. Und dann geht das schon. Oder fangen Sie an zu danken. Danken Sie dem Herrn für alles Schöne, das Sie da sehen. Ich bleibe manchmal stehen bei den Gewächsen, die ich dort und zwischen den Häusern sehe. Ich staune nur, was Gott geschaffen hat. Und dann sage ich, Herr, du hast es geschaffen. Ich danke dir für alle Schönheit, für alle Farben, für alle schönen Formen. Sprechen Sie zu Gott darüber. Danken Sie ihm. Danken Sie, dass Sie noch gesund sind. Wenn Sie krank sind, dann danken Sie für das Maß an Gesundheit, das Sie immer noch haben. Ja? Danken Sie für Freiheit im Lande. Versuchen Sie einmal darüber nachzudenken, wofür man danken könnte. Oder bitten Sie, Sie haben eine ganze Menge von Anliegen, Wünsche haben Sie. Versuchen Sie, diese Wünsche in Worte zu fassen. Das ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht, das, was uns bewegt, zum Ausdruck zu bringen. Aber versuchen wir es. Einfach bis ins Kleinste. Und versuchen Sie jetzt nicht, einen schönen Aufsatz Gott vorzubringen. Das heißt, so geordnet, ja, 1, 2, 3 und dann 1a, 1b, 1c und so weiter. Nicht so. Wenn das gelingt, schön, dann sind Sie ein gelungener Beter. Ich kann das nicht immer so. Ich gehe manchmal von einem zum anderen, von der Natur zu meinen Kindern, dann geht es zu mir und meiner Frau und meiner Arbeit und dann vielleicht die Mission. Es geht hin und her. Aber ich will am Beten bleiben. Natürlich, mit der Zeit wollen Sie lernen, bei einem Thema zu bleiben. Das abschließen, das versuche ich auch. Aber zunächst einmal, wenn es schwer fällt, dann einfach weiter. Ich hatte einen Professor, ich denke jetzt gerade daran, er sagte, wenn wir in die Versuchung kommen, dann sollten wir Bibelverse zitieren. Und er sagte, Bibelvers zitieren, wenn es der falsche ist, aber Bibelvers zitieren. Verstehen Sie? Einmal mal drauf los, ja. So auch beim Beten. Sie mögen nicht gerade hier die richtige Folge haben, aber beten Sie darauf los. Der Herr kennt uns, der weiß, dass wir Staub und Asche sind, dass wir rein nicht sind. Aber er will uns helfen. Er weiß, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen, aber er will uns helfen. Nur wir müssen den Mund auftun. Also das Wesen. Und vertrauen Sie dem Herrn, dass er erhören kann. Und wenn es Bitten sind, im Rahmen dessen, was er versprochen hat zu hören, zum Beispiel das geistliche Heil, da hat er versprochen zu helfen. Das wird er tun. Drittens, ein drittes B könnte man sagen, das Bekennen. Bekennen Sie Ihre Sünde. Ich befürchte, dass manche Christen das nicht tun. Sie können sich nicht dazu bewegen. Es ist in uns wirklich ein Stolz. Wir finden es sehr, sehr schwer, uns bloßzustellen als Schuldner dazustehen. Es gibt zweierlei Arten von Schuld. Es gibt die Schuld, deren wir nicht schuldig sind. Wir werden beschuldigt. Und es ist schwer, als Schuldner im Raum zu stehen, ohne dass wir uns verteidigen können. Das ist schwer. Aber es ist auch schwer, als Schuldner vor Menschen zu stehen, wenn wir auch wirklich Schuld hatten. Beides ist schwer. Aber wir denken jetzt an das Zweite. Wenn wir Schuld haben, muss das bekannt werden. Wenn wir Ruhe haben wollen, wenn wir Vergebung haben wollen. Haben Sie, bitte?
Es wäre vielleicht wichtig zu sagen, wie bekennt man Schuld? Also was ist ein Nichtbekennen und was ist ein Bekennen?
Ja. Wir bekennen alle Sünden natürlich dem Herrn. Wir sagen, wo wir nicht in rechter Weise gesprochen haben, gedacht haben. Sobald etwas da war, von dem wir wissen, es war nicht richtig, sollten wir bereit sein, es zu bekennen. Sofort. Das kann in Gedanken geschehen. Herr, diese Denkweise war nicht richtig. Die Bilder, die ich mir da im Gedächtnis angeschaut habe, die sind nicht richtig. So wie ich mit jener Person gesprochen habe, das war nicht richtig. So wie ich über sie oder ihn gedacht habe, das war nicht richtig. Herr. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Bekennen heißt, die Sünde als Sünde zu identifizieren und als solche zu nennen. Man bekennt, was ist. Und so sagt man es auch dem anderen, wenn man gegen einen anderen gesündigt hat, gegen den Ehepartner. Man war zu laut. Man war lieblos. Man hat versagt. Was immer es war, bei den Kindern, bei den Eltern, den Geschwistern, den Nachbarn, Mitarbeitern, auch bei Unbekehrten. Wenn sie schroff waren, stehen sie dazu, bekennen sie es. Das ist nicht leicht. Aber wenn sie einfach darüber hinwegfahren, ist das wie Staub, das sich unter dem Teppich sammelt. Und dann wird der Weg, auf dem sie gehen, uneben. Und sie werden stolpern. Sie werden auf die Nase fallen. Es wird immer schlimmer werden, nicht besser. Viele Christen, die meisten Christen befürchte ich, die am Sonntag in den Gottesdienst kommen, kommen ungewaschen. Sie mögen schöne Kleider haben, sich schön sauber gemacht haben, geduscht haben. Aber wenn wir in ihre Herzen hineinschauen könnten, würden wir sehen, dass da aufgehäufte Berge von Schuld sind, die nie aufgeräumt wurden. Und das macht die Atmosphäre träge. Sie ist nicht mehr frisch. Das Singen ist lahm. Wird Zeit zur Gebetsgemeinschaft gegeben. Es kommt schwer, lange Stille. Man kann auch einmal eine Stille gut sein, aber normalerweise ist es nicht gut. Das fürchte ich. Christen sollten schnell dabei sein zu beten. Sie sollten in Verbindung mit dem Herrn stehen. Es sollte nicht lange dauern, bis jemand betet. Es ist etwas Krankhaftes in der Gemeinde, wenn es zu lange dauert, bis jemand anfängt zu beten. Nur auf der anderen Seite wollen wir jetzt nicht überdenken über die anderen. Ja? Wir wollen barmherzig sein, so wie unser Herr barmherzig ist. Aber wollen wir unsere Sünden bekennen? Wir können uns das leisten, sagt Roy Hessian. Das war gut für mich, das tat mir wohl. Als er daran erinnerte, wir können es uns leisten, zu sterben, uns bloßzustellen. Wir kommen nicht um. Jeder weiß, ich bin ein Sünder. Es ist gar nicht so schlimm, wenn er das erfährt. Ich weiß, Sie sind Sünder. Ich weiß, Sie sprechen nicht immer, wie Sie sprechen sollten. Sie brauchen sich vor mir nicht zu verteidigen. Wir können uns geben, wie wir sind. Warum? Weil Jesus gestorben ist. Wäre er nicht gestorben, dann natürlich müssten wir eine ganze Menge retten. Aber wir brauchen jetzt unser Gesicht nicht zu wahren. Jesus ist gestorben, wir können uns geben, wie wir sind, wir dürfen transparent sein, durchsichtig. Lauter, sagt die Bibel immer wieder. Ja, was noch? Vielleicht noch ein viertes. Der Umgang mit den anderen, mit Gläubigen. Es gibt heute Reichsgottesarbeiter, die sind sehr bemüht um neutestamentliche Gemeinde. Und dann wird sehr gestudiert und gerätselt und gemacht, wie kann man jetzt Gemeinde organisieren und bauen, gründen, soweit bis immer da die Ausdrücke sind. Ich möchte sagen, vergessen Sie von dem. An solchen Dingen ist der Herr eigentlich nicht so interessiert, wie wir das heute oft hören. Woran ist der Herr interessiert? Ist der Herr neutestamentliche Gemeinde interessiert? Natürlich. Nur identifizieren wir neutestamentliche Gemeinde oft nicht. Neutestamentliche Gemeinde war nicht organisiert. Im Gegensatz zu dem, was man immer sagt, sie war nicht organisiert. Was war sie denn? Menschen. Sie war Menschen. Menschen, die erlöst waren. Das war neutestamentliche Gemeinde. Menschen, die Jesus liebten. Menschen, die einander liebten. Menschen, die miteinander gesungen haben. Menschen, die miteinander das getan haben, was sie alleine mit Gott taten. Was taten sie alleine mit Gott? Was sie eben gesagt haben. Sie haben ihre Bibel gelesen. Sie haben gebetet. Das kann man auch mit Singen tun. Man kann Worte Gottes singen. Man kann betend singen. Also im Sprechen oder im Singen sind sie mit Wort Gottes und Bibel umgegangen, mit Gebet umgegangen, mit ihrem Gott. Das sind die Hauptelemente des Umgangs der Gemeinschaft miteinander. Gottes Wort, das Beten in Form von Sprechen oder Singen, das ist die Hauptsache. Natürlich lässt sich das dann wieder aufteilen in verschiedene Variationen. Wort Gottes, da haben wir Lehre, Ermahnung und so weiter, nicht wahr? Viele Formen. Leider hat die Christenheit es reduziert auf die Predigt. Das finde ich furchtbar. Kein Wunder, dass die Gemeinde einmal arm ist und zum anderen unmündig, weil sie darauf trainiert ist, auf eine Predigt zu hören. Man geht sogar in die Predigt, heißt es. Der ganze Gottesdienst heißt Predigt, Lied vorher, Bekanntmachung oder Lied und Gebet und dann Predigt und am Schluss noch Lied und Bekanntmachung und Gebet und dann ist fertig. Natürlich, das Wort Gottes hat seinen Platz und davon kann man leben, nur es ist zu wenig. Die ganze Gemeinde müsste eine Gelegenheit haben, Wort Gottes beizutragen in irgendeiner Form. Die ganze Gemeinde müsste Gelegenheit haben, sich im Gebet zu äußern. Übrigens, die Gebetsgemeinschaft gehört nicht, wenn der Gottesdienst um 10 gehört, er beginnt um 9.30 Uhr. Wir tun das hier auch so. Ja. Das kann man machen. Das ist nicht Sünde, an und für sich. Aber wenn eine Gemeinde als Gemeinde lebt, dann sollte das Gebet in die Zusammenkunft der Gläubigen verlegt werden. Zusätzlich kann man immer noch beten, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wann immer man will. Man kann das früh tun, man kann das abends tun, man kann das während des Tages tun. Irgendwo Gebetsgemeinschaft vereinbaren, das geht, das kann man. Aber am Sonntag oder wann immer man sich als Gemeinde trifft, darf die Gebetsgemeinschaft normalerweise nicht fehlen. Es muss dazu kommen, im Gemeindeleben, dass Christen zusammen in der Hauptversammlung der Gläubigen beten, zusammen Gebetsgemeinschaft haben. Gott loben, die Bitten, Fürbitten Gott darbringen. Gemeinschaft. Aber Sie sagen sich vielleicht, ich habe keine solche Gemeinde. Das macht nichts. Meine Frau und ich tun es auch schwer da. Wir gehen in eine Gemeinde, aber sie ist zu weit weg. Wir möchten Gemeinschaft im Ort haben. Wenn Sie keine Gemeinde haben, die Sie für neutestamentlich empfinden oder die so ist, wie Sie sie gern haben möchten, tun Sie, was Sie können. Besuchen Sie die Zusammenkünfte, wo Sie etwas davon haben, wo Sie etwas beitragen können vielleicht. Aber suchen Sie wenigstens mit einem oder einigen Christen spontane Gemeinschaft. Das muss nicht am Sonntag sein, das muss nicht Gemeinde genannt werden. Aber das ist das Wesen von Gemeindeleben, verstehen Sie? Suchen Sie, beten Sie dafür, wenn Sie keine haben, beten Sie darum, dass Sie wenigstens einen Menschen bekommen, mit dem Sie immer wieder beten können und die Bibel aufschlagen können. Sie brauchen das. Wenn Sie keinen haben, wenn Sie das in der Gemeinde nicht haben, dann beten Sie darum, dass Sie es irgendwo kriegen. Und wenn Sie dann diese Person haben, dann beten Sie mit dieser Person, dass noch ein Dritter kommt. Und ein Vierter. Aber haben Sie nicht als Ziel, Gemeinde zu bauen, vergessen Sie davon. Haben Sie als Ziel, als Christen zusammen zu leben, jetzt. Das ist Gemeinde. Und ich wünschte, dass die Reichsgottesarbeiter es dabei bleiben lassen könnten. Ohne viel drum und dran, einfach echte Lebensgemeinschaft. Das ist Gemeinde. Zusammen beten, zusammen Gottes Wort aufschlagen, zusammen sprechen über unsere Anliegen, zusammen vorwärts gehen in dem Bestreben, die Menschen für Jesus zu erreichen. Übrigens, das Evangelisieren muss nicht als Gemeinde geschehen. Das kann jeder für sich tun, das können zwei miteinander tun. Warten Sie gar nicht, bis die ganze Gemeinde das tut. Versuchen Sie, die Gelegenheiten wahrzunehmen zum Zeugnis, die der Herr Ihnen gibt. So, das waren einige Hinweise. Jetzt ein zweites. Vielleicht kommen wir gleich zum Hebräerbrief. Dies ist jetzt nicht die Weltgeschichte. Dies ist meine persönliche Geschichte. Übrigens, das erinnert mich, es gibt verschiedene Auffassungen von der Gestalt der Weltgeschichte. Das haben Sie vielleicht schon gehört. Es gibt die Auffassung, dass die Weltgeschichte sich in Kreisen vollzieht. Kreisen, die sich wiederholen. Das ist nicht eine biblische, sondern eine heidnische Vorstellung. Die kommt in verschiedenen Völkern vor, ist auch in unseren europäischen Ländern und Völkern vorhanden, aber sie ist übernommen, nicht von der Bibel, sondern vom Heidentum. Beziehungsweise hat man sich das selbst so erdacht. Die biblische Darstellung der Geschichte ist die Linie. Nicht umsonst schildern Christen, Reichsgottesarbeiter, immer wieder die Linie, wenn sie Geschichte, Heilsgeschichte schildern wollen. Das ist richtig. Biblische Geschichte beginnt irgendwo und hat ein Ziel und ist eine Geschichtslinie. Nicht als würde das eine gerade Linie sein, nicht nur die allgemeine Bewegung. Es geht von irgendwo zu irgendwo hin. Das kann auf und ab gehen. Und es gibt gewisse Aspekte der Geschichte, die wiederholen sich, weil es auch Konstanten gibt. Der Mensch bleibt immer derselbe und deshalb tut er auch immer dasselbe. Er sündigt immer wieder. Ja. Es gibt immer wieder Krieg. Das ist der Zyklus, wenn wir von Zyklus sprechen wollen. Aber das ist nicht ein Zyklus, sondern eine sich wiederholende Art des Benehmens. Also zurück. Dies ist jetzt eine persönliche Geschichte. Die persönliche Geschichte mit Jesus Christus beginnt irgendwo. Sie müssen nicht den Tag wissen oder die Stunde, aber es geschah irgendwo, ob Sie es wissen oder nicht. Es war ein Moment, in dem Sie in das Heil, in Jesus Christus, in die neue Welt hineinstiegen. Ja, aber Sie sagen, das war doch bei mir eine Entwicklung. Was war eine Entwicklung? Nicht der Einstieg ins Heil, der Weg zum Tor, zur Tür, dies war die Entwicklung. Ja? Sie sind irgendwo geboren und wie jemand sagt, im frühen Lebensalter bin ich geboren worden. Und dann geht es weiter und irgendwo habe ich die Gnade, auf den Ruf Gottes zu antworten. Und es kann vielleicht während einer Predigt gewesen sein, Sie haben gar nicht das Wort Bekehrung gekannt, aber in dem Moment haben Sie das Heil erfasst und das war für Sie gar nicht etwas Großes, aber Sie haben Jesus erlebt und er hat Sie angenommen. Es ist schade, dass viele Leute nicht um eine Bekehrung wissen, aber sie sind bekehrt, das zeigt sich später, ja. Wenn man mit ihnen spricht, das scheint neues Leben zu sein. Sie sind schlecht versorgt, sie sind kümmerlich, sie sind krank, aber man merkt irgendwie, das sind Christen. Sie kennen solche Leute wahrscheinlich. Es ist schade, dass man nicht weiß, um was es, was die Bekehrung ist. Viele wissen das und dann können sie das dann auch lokalisieren bzw. festhalten zeitlich. Es ist schon schön, wenn man weiß, wann man zu Jesus kam. Das ist eine schöne Sache. Solche Ebenezersteine zu bauen. Also, jetzt gibt es manche Christen oder Theologen auch, die verwechseln dieses Ereignis mit diesem. Wie eben gesagt, sie sagen, die Bekehrung ist eine Entwicklung. Dabei verwechseln sie die Bekehrung mit dem Weg zur Bekehrung. Das muss auseinandergehalten werden. Jetzt gibt es eine andere Verwechslung. Jetzt gibt es solche, die sagen, manchmal sind es dieselben, die sagen, man muss sich jeden Tag bekehren. Man hält nicht viel von einer einmaligen Bekehrung, das ist zu pietistisch, das ist zu extrem. Wir müssen jeden Tag neu anfangen. So weiter. Was geschieht da? Da geschieht der Weg des Wachstums, des Vorankommens zum Glauben. Da wird dieses verwechselt mit der Bekehrung selbst. Nicht wahr? Man unterscheidet nicht. Umkehr als Christ von Umkehr zu Christus. Beides ist Umkehr. Ich muss mich schon jeden Tag bekehren, wenn ich jeden Tag abirre. Ja? Irgendwo an irgendeiner Stelle. Sobald ich sündige, bin ich ja weg von Jesus gegangen, in einem gewissen Sinne. Ja? Nicht von ihm als Heiland, aber ich bin da untreu gewesen. Man muss übrigens die kleine Untreue als Christ unterscheiden von der großen, vom Abfall von Christus. Man muss das unterscheiden. Also es gibt eine gewisse Pufferzone, in der es uns in Anführungsstrichen erlaubt ist, es wird geduldet, wir sind aber nicht gleich zu Nichtchristen geworden, wenn wir diese Dinge tun. Aber es gibt gewisse Dinge, die werden von Christen nicht erwartet und die sollten unter Christen überhaupt nicht vorkommen. Egal, ob sie vollkommen sind oder nicht. Also dieser Wachstumsprozess ist etwas anderes als dieses. Ich komme zu Jesus im Glauben, ich lebe im Glauben, aber dieser Glaube ist nicht der Glaube. Ich habe gebetet, ich persönlich, als ich zu Jesus kam und ich bete heute. Aber das Beten von heute hat nicht denselben Sinn als das Beten, als ich zu Jesus kam. Dieses Beten hatte Bekehrung zum Ziel. Dieses Beten hat nicht Bekehrung zum Ziel, sondern die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Aber beides war Beten. Das heißt, die Bausteine, die wesentlichen Bausteine der Bekehrung sind dieselben auch für das Glaubensleben. So wie ihr Christus angenommen habt, Kolosser 2, Vers 6, so wandelt in ihm. Aber der Wandel in Christus ist nicht Bekehrung deswegen schon. Die zwei muss man auseinanderhalten. Das heißt, wir haben also zweierlei Art von Verquickung, die wir nicht machen müssen. Jetzt gibt es eine dritte Art von Verquickung, die erleben wir heute sehr stark. Übrigens, Es gibt noch eine andere Art von Nicht-Unterscheiden. Hier an dieser Stelle sollte ich vielleicht noch erwähnen. Wir haben ja heute Morgen ein Lied gehabt, du sendest den Geist, und den Vers wollten wir auslassen. Es gibt Christen, die sagen, wir können bekehrt sein, aber wir haben noch nicht den Heiligen Geist. Oder sie sagen, man hat den Heiligen Geist, aber man ist noch nicht getauft mit dem Heiligen Geist. Oder man sagt, man ist getauft mit dem Heiligen Geist, aber man muss noch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Oder wie immer man das formuliert. Ja. Es muss hier noch etwas geschehen. Da nimmt man etwas von uns weg, das Gott uns schon in der Bekehrung hat. Nicht wirklich, aber man tut so, als ob wir es nicht hätten. Und danach treten wir es uns dann geben. Ja. Da unterscheidet man nicht zwischen dem, was im Glaubensleben da ist, von dem, was in der Bekehrung da ist. Man sollte eigentlich informiert sein von der Heiligen Schrift her, was alles geschehen ist, als ich zu Jesus Christus kam. Es sollte ein festes Fundament hier gelegt werden, sodass ich dann im Klaren bin, wie geht es weiter. Aber jetzt gibt es solche, die können nicht warten, bis Jesus kommt. Was Jesus hier geplant hat, uns zu geben, wollen sie heute schon. Das bezieht sich auf den Körper. Wenn Jesus kommt, werden wir gesund sein. Werden wir nicht mehr krank sein. Das wollen Leute heute schon. Wenn Jesus kommt, wird die Welt verändert werden. Viele Leute wollen das heute schon. Wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen zwei Ebenen des Heils. Mit dem Kreuz, das heißt mit dem Kommen Jesu, ist eine neue Ebene des Heils gekommen. Vor Christus haben wir eigentlich nicht das Heil in Jesus Christus. Menschen vor Christus sind nicht wiedergeboren. Sie leben unter dem Gesetz. Aber mit dem Kommen Jesu Christi, wenn jemand jetzt mit Gott in Ordnung kommt, dann wird er auf eine neue Ebene des Lebens gehoben. Wir haben mehr, denn Abraham hatte. Denn David, die Propheten. Was die Gaben Gottes betrifft. Heilsgeschichtlich sind wir auf einer höheren Ebene. Aber auch wir haben noch nicht alles, was Gott geben will. Wir leben auf zwei Ebenen. Hier ist unsere geistliche Ebene, hier ist unsere leibliche Ebene. Und die zwei sollten nicht verquickt werden. Ich bin nur innerlich wiedergeboren, nicht äußerlich. Jesus hat das Heil in unseren Geist hineingebracht, aber nicht in den Leib. Der Leib muss warten, bis Jesus kommt. In Römer Kapitel 8 ist von Sohnesstellung die Rede. Das ist dann ein besseres Wort, eine bessere Übersetzung. Nicht Adoption, nicht Kindschaft, sondern Sohnesstellung. Und Paulus spricht zweimal von Sohnestellung. Und es gibt zwei, und die unterscheidet er. Die erste haben sie in Vers 15, und die zweite dürfte Vers 23 sein. Sohnestellung ist das herausgeholt werden aus der Sphäre des Gesetzes. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Galater 4, die ersten Verse, beschreiben das sehr schön. Das ist die klassische Stelle, die uns die Sohnesstellung erklärt. Wir sind nicht mehr Sklaven unter dem Gesetz, wir sind Söhne. Aber das geschieht zweimal in unserem Leben. Das erste Mal geschieht es im Geiste, das zweite Mal geschieht es im Leibe. Denn mein Leib ist immer noch in der Gesetzmäßigkeit dieser Welt eingebettet. Aber eines Tages wird mein Leib verwandelt werden, die Welt dann noch nicht. Aber ich bin dann anders als diese Welt. Die Gesetzmäßigkeit meines Leibes wird eine neue sein, herausgehoben aus der Gesetzmäßigkeit dieser Welt. Ich bin dann nicht mehr der Gesetzmäßigkeit dieser Welt unterworfen, wie Jesus in der Auferstehung. Geht direkt durch die Wand. Ja. Sein Leib hat eine andere Gesetzmäßigkeit. Das nennt Paulus Sohnesstellung, das heißt, der Leib bekommt die Stellung eines befreiten Sklaven, ist jetzt Sohn gleichsam, zu Hause in der Welt Gottes. Mein Leib kann jetzt in der Welt Gottes leben.